Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Stimmen der Meere. Mein Name ist Marcella Hansch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihren Geschichten, ihrem Mut und ihren Visionen die Zukunft unserer wunderschönen Ozeane prägen. Lasst euch berühren, lasst euch inspirieren und lasst uns gemeinsam diese Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Stimmen der Meere. Mein heutiger Gast ist Schauspieler und Autor und setzt sich mit unglaublicher Leidenschaft für die Umwelt ein. Seit vielen Jahren engagiert er sich mit eindrucksvollen Filmen und Büchern für den Schutz von Tieren und Natur. Und natürlich und auch ganz insbesondere um die Meere. Also deswegen eben auch heute hier bei Stimmen der Meere. Ich glaube, es ist klar, über wen ich spreche. Herzlich willkommen, Hannes Jennecke.
Hallo Marcella.
Hannes, wir haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich glaube, auf der Ocean Film Tour in Hamburg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
So 10 Jahre her sein, glaube ich.
Ja, ne, so ungefähr.
War Sylvia Earle auf der Bühne?
Ja, das
Ja,
war
dann.
der, ich glaube, 2018 oder
Die
so.
lebt ja Gott sei Dank noch. Jane Goodall ist ja gerade.
Ja, ich
Sylvia
weiß.
lebt auch, Gott sei Dank, ja.
Ja, du hast mich damals mit Sylvia Earle in Kontakt gebracht oder ihr vorgestellt. Weißt du noch, du hast mich auf dieses VIP-Dinner geschleift oder reingeschmuggelt oder
Das ist
so.
lecker.
Ja, das war super. Und sie hat mir damals gesagt, es ist total wichtig, dass ich den Meeren meine Stimme gebe. Also ist sie in einer gewissen Form auch schuld an diesem Namen. Und du halt auch. Ja, du bist einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland. Die Liste an Fernsehfilmen, Tatorten, Dokumentationen, Hörspielen, Büchern und Auszeichnungen ist ziemlich lang. Also wenn man bei Wikipedia guckt, muss man ganz schön lange scrollen. Und doch schlägt dein Herz ja doch noch für was anderes. Du bist nämlich einer der wenigen, der seine Bekanntheit wirklich sehr konsequent für Umwelt- und Tierschutz einsetzt. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Nicht so wie ein Fähnchen im Wind, wie das viele so machen, weil es gerade irgendwie en vogue ist oder weil es gerade irgendwie modern ist, sondern du machst das ja wie so ein Fels in der Brandung seit Jahrzehnten. Warum? Was ist dein Antrieb?
Das werde ich oft gefragt. Ich glaube, mein Interesse an Tieren und Natur kommt ehrlich gesagt von den sonntäglichen Zoobesuchen meinem Großvater in den 60er Jahren mit all meinen Geschwistern und Cousins und Cousinen im Frankfurter Zoo. Ich glaube, um meine Eltern zu entlasten oder meine Mutter zu entlasten, ist unser Opa, Jahrgang 1898. Jeden Sonntag haben wir in Frankfurter Zoo und ich fand das super. Ich fand auch Eisbären in kleinen Gehege toll und Tiger in Käfigen, das fand ich alles super. Heute bin ich Zoos gegenüber etwas kritischer, aber ich glaube, daher rührt zunächst mal mein Interesse an Tieren, weil das war immer das Highlight meiner Woche. Und dann kommt dazu, dass ich sehr lange in Köln gelebt habe. Ich war irgendwann in einem Ruderclub mit Herbert Grönemeyer, um für einen Film mit dem Titel Väter und Söhne rudern zu lernen. Wir haben angefangen zu trainieren im Vierer mit. Und dann passierte dieser kleine Chemieunfall bei Sandoz in der Schweiz. Und danach hatten wir das größte Fischsterben der europäischen Geschichte. Weil nicht nur war der Chemieunfall bei Basel eine Katastrophe für den Rhein, sondern das haben alle Anrainerfirmen dieses Flusses einfach gesagt: Ach ja, jetzt haben die Schweizer den Fluss schon versaut, dann verklappen wir unseren ganzen Giftmüll doch auch noch schnell im Rhein. Und da ich in der Nähe des Rheinufers lebte damals, in der Südstadt, das war einfach weder zu übersehen noch zu überriechen. Da dachte ich, vielleicht reicht es jetzt nicht mehr, das war Mitte der 80er, 50 D-Mark Jahresbeitrag an Greenpeace zu überweisen, sondern man sollte aktiv werden. Dann passierte Bhopal, dann passierte im gleichen Jahr auch noch Tschernobyl. Also das war so, ich bin halt auch ein Kind meiner Generation. Als ich das allererste Mal wählen durfte, sind die Grünen gerade in den Bundestag gekommen, 1980. Ich bin sicherlich einfach auch ein Kind des wachsenden Umweltbewusstseins. So daher kam zunächst mal Interesse. Dann weiters habe ich irgendwann festgestellt, dass ich nachts in irgendwelchen Hotels herumlag bei Dreharbeiten und habe Dokus geguckt. National Geographic, Discovery, bis morgens um 3, halb 4, 4. Ich so, Hannes, du musst jetzt pennen, musst gleich wieder in die Maske um. Und ich war immer so ein Doku-Junkie. Und dann habe ich irgendwann, haben sie mir lustigerweise Dokus angeboten, zunächst mal bei RTV als Reiseformat. Das hieß This is My, da bin ich durfte Australien präsentiert, This is my Australia, This is my New Zealand, This is my Costa Rica, This is my Madagascar. Und dann habe ich jahrelang diese kleinen Reisedokus gemacht und dann kam Vox irgendwann auf mich zu und hat gesagt, hättest du nicht Lust, ein Format zu machen mit dem Namen Vox Tours Extrem. Und da ich ein reiselustiger Vogel bin, wurden mir so Reiseziele angeboten, wo kein Mensch hinfährt. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich vor Ort, also kleines Beispiel, ich habe Alaska Yukon drehen dürfen, gehe mit einem Schiffchen zwecks Orca-Dreh aufs Meer mit einer sehr lustigen kanadischen Meeresbiologin. Und die haben mir gesagt, na, wenn so ein Orca verendet, dann kommt die Coast Guard und bringt den auf die Giftmülldeponie an Land. Ich so, ach ja, wieso denn das? Naja, die Tiere sind so voller Metalle, Chemikalien, Pestizide, Fungizide, Herbizide, Insektizide, PCBs, die müssen aus dem marinen Nahrungskreislauf raus. Ich sage, ja, dann habe ich es gedreht. Das wurde mir rausgeschnitten mit dem Argument, Herrjenike, das ist eine Reisesendung. Das ist mir so oft passiert, dass ich da mit dem Kameramann und Produzenten von Vox Tours, Markus Strobel, bis heute mein Doku-Partner, gesagt habe, lass uns ein eigenes Format entwickeln. Und so entstand diese ZDF-Reihe Hannes Jenik im Einsatz für. Das ist einfach die Genese meines filmischen Umweltengagements. Privat interessiere ich mich für Natur immer schon, weil ich einfach gern gereist bin und ziemlich global sehen durfte, was der Mensch mit seinem Nest so also alles anrichtet. Ich reise jetzt seit 1900 85 um den Globus und wundere mich ein bisschen, dass wir eigentlich genau wissen, was zu tun ist und genau das Gegenteil tun. Also wir haben ja kein Wissensdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit und es wird alles immer nur schlimmer und deswegen kämpfe ich auch immer eifriger, weil ich denke, vielleicht kann man es ja doch noch stoppen. Das war aber jetzt eine lange Antwort auf eine sehr knackige
Auf
Frage.
jeden Fall. Hast schon
So, jetzt
einige
können wir nach
Fragen
Hause gehen. Tschüss, war
beantwortet.
sehr nett mit dir.
Du hast ja gerade schon gesagt, du hast unglaublich viele Dokus gedreht und du tauchst ja auch selber. Wenn du so unter Wasser bist in dieser fremden Welt, was berührt dich da unten am meisten?
Dass keiner quatschen kann. Weder ich noch andere. Da unten ist einfach endlich mal Ruhe im Karton. Da blubbert es ein bisschen, gluckert es ein bisschen. Man hört ab und zu, gerade bei Steinbeißern, wie sie essen, wie sie Korallen verzehren und so. Aber ansonsten ist das Tolle da unten, das ist einfach Stille. Und einmal eine Welt, die, wo man denkt, ach ja, es gibt noch so eine zweite Welt. Wir kennen ja die Welt über Wasser. Und das, genau dasselbe gibt es nochmal unter Wasser. Einfach mit einer anderen Population. Also, ich glaube auch mittlerweile, ich habe wirklich lange Umweltschutz an Land betrieben, Regenwaldschutz, ich weiß nicht was. Ich glaube, die viel größere, wichtigere Baustelle ist der Meeresschutz. 70% der Erde sind bekanntlich Wasser, 70% unseres Sauerstoffs kommt aus dem Wasser. Es ist die für viele Menschen wichtigste Quelle für Proteinversorgung. Es beeinflusst unser Wetter ganz massiv und ich glaube, wir haben fast alle viel zu lange Umweltschutz an Land betrieben. Und viel zu spät realisiert, dass die viel wichtigere Baustelle der Ozeane und die Meere sind. Und die Flüsse. Also jedes Gewässer.
Und du hast ja eben schon gesagt, du machst das jetzt seit Jahrzehnten, hast unglaublich viele Formate gemacht und doch verändert sich ja gerade unglaublich viel. Was glaubst du, ist aktuell so die größte Herausforderung?
Dass das Thema keiner mehr hören will. Also das fängt bei Donald Trump in den USA an, geht bei Friedrich Merz und Frau Reiche und unserer Regierung weiter. Das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft ist komplett aus der Mode gekommen. Wissentlich meine Vermutung auf Betreiben der Lobbyisten, allen voran der Autolobby, der natürlich der Öllobby, der Gaslobby, der Agrarlobby, der Chemielobby. Also ich kann, glaube ich, gar nicht so viele Lobbys und Lobbyisten aufzählen, die wie gerade in Berlin, in Washington, ich weiß nicht wo, in Brüssel aktiv sind. Das Thema ist einfach im Moment unerwünscht. Und es gab vor nicht allzu langer Zeit, jetzt im September, ein Meeting im Umweltministerium mit sämtlichen großen Umweltverbänden, also NABU, BUND, Greenpeace, WWF, LBV, alle möglichen. Da wurde ganz klipp und klar gesagt, die Umweltstandards in Deutschland müssen heruntergefahren werden, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Das ist die derzeitige Situation. Also der Kampf gegen die Windmühlen wird nur verschärft sich im Moment.
Und trotzdem machst du ja immer weiter. Was glaubst du oder was gibt es, was dir Hoffnung macht, dass du sagst, es lohnt sich weiterzumachen?
Ganz viele Beispiele. Ich bin am Rhein und Main groß geworden, bekanntlich. Und in den 60ern hat meine Mutter uns strengstens verboten, auch nur einen Finger oder einen Zeh in den Rhein zu stecken. Das war eine Chemiekloake. Du kannst jetzt in Köln-Rodenkirchen, die Kölner nennen das die Kölsche Riviera, kannst du eigentlich baden gehen, ohne dich dauerhaft zu schädigen. Der Humpback-Wal, also wie sagt man, der Buckelwal, hat ein echtes Comeback. Also alle Walarten waren ja wirklich am Rande der kompletten Ausrottung. Viele Arten haben sich erholt, weil irgendwann die Welt gesagt hat, wir hören jetzt mal auf, diese Tiere abzuschlachten. Beispiel Störche. In meiner Kindheit war der Storch akut vom Aussterben bedroht. Jetzt gibt es unfassbar gesunde Storchenpopulationen, die zum Teil gar nicht mehr in den Süden fliegen, weil es zu so schön warm geworden ist, also gerade im Freiburger Raum und so. Also es gibt ja unfassbar viele Beispiele, wo erfolgreich Umweltschutz getrieben wird. Ich glaube, es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile mehr Beach Cleanups als je zuvor. Also an jedem Ost- und Nordseestrand sind am Wochenende irgendwelche lustigen Vereine, Familien, Leute unterwegs, sammeln Plastik ein. Mittlerweile treffe ich sogar Taucher, die aus dem Wasser kommen, ihr Neopren aufmachen, in den Reißverschluss runter und dann kommen da Blechdosen raus im Müll, weil sie kapiert haben, das nehmen wir jetzt mal mit. Es gibt Resistentes, also ich bin fanatischer Kiter, die Kiter haben es immer noch nicht kapiert. Die wollen überall kiten, auch in Vogelschutzgebieten und denen ist auch die Vermüllung des Strandes ziemlich wurscht. Surfern leider auch, aber auch das ändert sich langsam. Gerade Wassersportler wie ich kapieren, dass sie ihre Spielwiese ein bisschen sanfter behandeln sollten. Aber es gibt immer Sachen, die einem deprimieren können. Es gibt ja auch immer hoffnungsvolle Beispiele. Also man muss sich immer an den positiven Beispielen orientieren. Sonst kann man sich nur noch zurücklehnen und sagen, das war's, ich gebe auf. Und das ist nur faul und dumme.
Du hast ja eben schon deine Doku im Einsatz für kurz angesprochen und vor einigen Wochen ist ja in Einsatz für den Oktopus erschienen. Übrigens mega cool. Also ich werde das auch unter den Shownotes verlinken, die Sendung, weil es ist, also es muss jeder gesehen haben, finde ich. Weil erstmal, was man über diese Tiere lernt und was man auch sonst so alles sieht, also gerade auch die Arbeit mit Sea Shepherd und so, finde ich unglaublich. Und trotzdem hat ja das ZDF danach das Ende dieser Sendung verkündet, was ich mega schade finde. Und du sagst ja selber auch, dass die Einschaltquoten halt eigentlich super gut waren. Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
Also zunächst war ich natürlich unheimlich traurig und enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Das Argument des Senders ist, ich werde den Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich sage zuallererst immer, ich bin dem Sender unglaublich dankbar, dass ich diese Filme 18 Jahre lang machen durfte und trotzdem finde ich es eigentlich unsäglich dumm. Weil mit dem Anruf, den ich erhielt, um mir zu sagen, dass das abgesetzt wurde, gleich sagt der Oktopus, ist ein wunderschöner Film, ist fantastisch, ist eigentlich euer schönster Film. Danke für diesen tollen Film, ihr seid jetzt abgesetzt. Das ist bitter. Zwei Möglichkeiten. Versuche mir einen neuen Sender zu suchen. Oder ich muss das Ding halt frei finanzieren irgendwie. Das ist schwierig. Ich habe eine eigene Stiftung, aber die Filme sind zwar im Low-Budget-Bereich angesetzt. Also wir haben so knapp über 200.000 Euro Budget gehabt. Man kann die sicherlich billiger machen, wenn wir weniger reisen. Also gerade im Oktopusfilm war der teuerste Teil nämlich der auf Sulawesi bei den Seenomaden, den Bajos. Sowas kann ich rauslassen, dann ist visuell die Qualität nicht mehr die gleiche, aber ich kann die Filme wahrscheinlich für weniger Geld machen. Ich suche jetzt einfach einen neuen Sender. Ansonsten kann ich auch sagen, das war ein echt herber Schlag so für mich, weil die Filme wurden in Schulen eingesetzt, sehr viele Lehrer haben die eingesetzt. Ich wurde ständig von Jugendlichen angesprochen, von Schulen eingeladen, wollen sie nicht ihre Filme mal präsentieren, Vortrag halten und so. Also ich verstehe es nicht ganz, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so der Zeitgeist im Moment. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Thema ist im Moment missliebig. Es will keiner haben. Die Politik nicht und dementsprechend auch die Medien nicht. Also ich weiß nicht, wann Markus Lanz das letzte Mal ein Klimathema diskutiert hat. Oder Maybrit Illner oder Karin Miosga oder irgendjemand von dem. Das Thema wird einfach im Moment aus den Medien verbannt oder ignoriert. Ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, im Zuge dessen bin ich jetzt auch eben abgesetzt worden.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, deine eigene Stiftung. Du hast ja vor ein paar Jahren die Pelorus Jack Foundation gegründet und ich finde die Geschichte dahinter so süß. Ich habe neulich schon mal gehört, wie du die erzählt hast. Was steckt dahinter? Warum heißt die Foundation so?
Ich habe irgendwann in den 90ern, ich habe eine Zeit in Australien gelebt, aus privaten Gründen. Ich war mal mit einer Australierin verheiratet und irgendwann mal habe ich mal meinen Abstecher nach Neuseeland gemacht und war dort im Hafen von Wellington und da steht eine interessante große Statue mit einem Delfin, darunter steht Pelorus Jack. Und ich denke, es ist so eine Dankesstatue. Und dann habe ich die Geschichte recherchiert und dann kam raus, es war also ein männlicher Rundkopfdelfin, eine relativ gewöhnliche Art in Neuseeland, mit einer interessanten Verfärbung. Es gibt tatsächlich Fotos, der ist 1888 das erste Mal aufgetaucht. Offensichtlich von seinem Part, von seiner Herde verstoßen oder er hat sie verloren. Vermutlich aufgrund der Verfärbung. Und fing dann an, bei Schlechtwetter und Sturm in einer sehr gefährlichen Meerenge zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands Schiffe durch diese Meerenge zu lotsen. Bei Schönwetter war er nicht, wurde er nicht gesehen, aber kaum gab es Sturm, Schlechtwetter, schlechte Sicht, tauchte der auf und hat die Fischkutter, die Fähren, alle Schiffe da durchgelotst. Und der war natürlich bei den Seeleuten extrem populär. Das hat er gemacht bis 1912, dann verschwand er, man vermutet oder hofft, dass er natürlichen Todes gestorben ist. Es gab noch eine kleine Episode, ich glaube, die war 1906, da hat ein besoffener Fährgastpassagier einer Fähre namens Brindle versucht, ihn mit einem Revolver zu erschießen, hat aber nur die Rückenflosse getroffen. Und diesem Schiff, der Brindle, hat dieser Delfin dann nicht mehr bei Schlechtwetter durch die Meerenge geholfen. Und das ist tatsächlich dann gesunken und auf Grund gelaufen. Also ich fand nur so symbolisch, dass wir von der Natur unendlich viel kriegen und dass Tiere auch uns unendlich viel geben. Was geben wir ihnen zurück? Eigentlich nur Missachtung, Missbrauch und Zerstörung. Und deswegen habe ich meine Stiftung auch diesen wunderbaren Tier genannt. Der
Super
Name kommt von
schön.
einer Meerenge, die heißt Pelorus Strait. Und deswegen haben die Fischer ihn damals, oder die Seeleute, Pelorus Jack genannt, weil er halt. Und es war übrigens das allererste Meerestier, was unter gesetzlichen Schutz gestellt wurde, nach diesem kleinen Zwischenfall auf der Fähre. Also, das ist quasi er war der Beginn des gesetzlichen Meeresschutzes. Und schon die Geschichte finde ich erzählenswert.
Ja, super. Also finde ich total schön und auch so sehr, sehr emotional und passt richtig, richtig gut. Was ist denn so das Herzstück eurer Stiftung? Was macht ihr genau?
Das Herzstück ist einfach das Teuerste, was wir im Moment haben. Das ist Regenwald auf Borneo. Ich habe vor fast 20 Jahren meine allererste Doku über die Regenwaldvernichtung in Borneo gemacht und zum Thema Artenverlust, also sprich hauptsächlich Orang-Utans und Gibbons. Und wir sind in einer Dauerkonkurrenzsituation mit der Kohle und Holz und vor allem Palmölindustrie. Und wir haben im Moment die einmalige Chance, 50.000 Hektar Primärwald, also der wirklich noch in seinem intakten Zustand dort steht, in Kalimantan, östliches Borneo, der Palmölindustrie wegzuschnappen, wenn ich schnell genug 400.000 Euro aufreiße. Und das ist im Moment unser größtes und teuerstes Projekt. Das betreibe ich auch deswegen so ehrgeizig, weil es ist, glaube ich, das einzige Projekt, was ich im Moment habe, wo A, das Klima gerettet wird, nämlich durch Regenwalderhalt. B, Tausende von Dayaks, das sind die indigenen Bewohner von Kalimantan, Borneo, in Lohn und Brot bleiben, die nämlich ihre Jobs verlieren, sobald eine Palmölplantage da gebaut wird. Und das Dritte ist, dass wir die ganzen Orang-Utans und Gibbons, die jetzt in Auffangstationen in Käfigen gehalten werden müssen, weil wir keinen Wald haben, um sie auszuwildern, dass wir diese Tiere wieder auswildern können. Also das ist so ein Win-Win-Win. Der Klima gewinnt, die indigene Bevölkerung gewinnt und die Tierwelt auch. Und das ist im Moment mein Herzensprojekt. Aber ich habe eine ganze Reihe von anderen Sachen. Ich mache sehr viel im Thema Meeresschutz. Ich habe ein Delfinprojekt im Roten Meer in Ägypten. Ich habe ein Meeresschildkrötenprojekt in Costa Rica. Das macht die relativ bekannte deutsche Biologin Dr. Christine Figener. Die ist berühmt geworden mit einem Video, wo sie einer Meeresschildkröte mal so einen Plastikstrohhalm aus der Nase heraus operiert.
Ich
Nicht
glaube, das
blutrünstig
kennt
angelegen.
jeder.
Wurde 40 Millionen Mal angeklickt. Also die finanziere ich, weil die hat ein echt schmales Budget, kriegt das Geld aber nicht zusammen. Also ich unterstütze tiergestützte Therapie. Wir sind das einzige Land in Europa, wo tiergestützte Therapie für Eltern, die sich das nicht leisten können, nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Und es gibt hier ein fantastisches Projekt südlich vom Mammersee, das nennt sich Asinella Eselsfarm. Da wird mit Eseln tiergestützte Therapie betrieben. Und die Eltern, die sich das nicht leisten können, bezahle ich die Therapie für ihre sozial, mental oder physisch herausgeforderten Kinder. Also ich könnte jetzt ewig erzählen, aber es ist eine klassische Umweltstiftung und versuche einfach nach dem Motto von Plourish Jack der Natur ein bisschen was zurückzugeben, weil wir so unendlich viel von ihr kriegen.
Wow, mega schön. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, welche Projekte dir so besonders am Herzen liegen. Gibt es sonst noch etwas, was du über deine Stiftung sagen möchtest?
Ich finanziere unter anderem Friedrich Müll, Sogo Tierschutz. Das ist der Einzige, der clever genug ist, die Fleisch- und Agrarindustrie auszutricksen. Wenn irgendwo in Deutschland ein Schlachthof geschlossen wird, hat es meistens damit zu tun, dass sich die Leute von Sogo Tierschutz da eingewanzt haben, dort gearbeitet haben, vermeintlich als Fleischschlachtarbeiter und dann mitgedreht haben. Den finanziere ich auch. Der hat, glaube ich, mittlerweile 47 Mal Klagen an der Backe gehabt von irgendwelchen Fleischproduzenten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wir wissen alle, wie sie heißt. Und er ist noch nie verknackt worden, weil die Gerichte immer gesagt haben, das öffentliche Interesse und die öffentliche Gesundheit ist wichtiger als der Hausfriedensbruch oder was immer der verbrochen hat. Also entschuldige, sei jetzt mal echt unfassbaren Einzelkämpfer, die finanziere ich auch mit Begeisterung. Ich habe großen Respekt vor allem, was Greenpeace, WWF und die Großen tun, aber das sind Kampagnenorganisationen. Und die Leute, die echt an vorderster Front stehen, im Regenwald, in Costa Rica, rund um die Meeresschildkrötennester bewachen, die wirklich versuchen, irgendwie auch oft unter Risiko ihres eigenen Lebens zu retten, was zu retten ist, die würde ich gerne unterstützen. Kampagnen machen andere, das können die besser, da habe ich auch gar nicht die finanziellen Mittel dafür, aber ich versuche die sogenannten Frontschweine zu unterstützen, die kleinen Davids, die gegen die Goliaths antreten. Das ist das Konzept meiner Stiftung.
Mega. Finde ich super cool. Wenn du jetzt mal so nach vorne blickst, du hast ja gerade schon ganz viele Sachen gesagt, die du anstößt. Wo siehst du dich so in den nächsten Jahren?
Im Ruhestand hoffentlich irgendwann mal. Ich möchte noch surfen, kiten und segeln. Ich mache das jetzt 45 Jahre und manchmal denke ich, ich bin jetzt echt müde. Kann jetzt mal bitte jemand anders übernehmen? Können jetzt mal die Jungen ran irgendwie? Also ich werde es natürlich weitermachen. Die Stiftung kann ich jetzt nicht einfach wieder zumachen, werde ich auf keinen Fall tun. Ich glaube, wenn ich tatsächlich nicht mehr arbeite, werde ich hauptsächlich mit der Stiftung versuchen, einfach die Finanzmittel aufzustellen, die ich brauche, um die Projekte zu finanzieren. Aber ich würde tatsächlich gerne ein bisschen weniger machen, weil ich eigentlich seit meinem 23. Lebensjahr durchgerödelt habe. Und manchmal denke ich, es gibt auch noch was anderes als Rödeln.
Auf jeden Fall. Und dafür wäre es ja super, wenn ganz, ganz viele was machen. Und angenommen, jeder oder jede, der jetzt hier heute die Folge hört, könnte so einen kleinen Schritt für den Meeresschutz machen. Was wäre das? Was könnte er oder sie tun?
Also fängt an, ganz banal, Plastikvermeidung. Also zumindest den Fischkonsum reduzieren, wenn nicht sogar abschaffen. Fleischkonsum reduzieren, wenn nicht sogar abschaffen. Gewisse Marken einfach boykottieren. Ich glaube, jeder von uns weiß mittlerweile, der größte Plastikmüller der Welt heißt Coca-Cola. Platz 2 Pepsi-Cola, Platz 3 Nestlé, dann folgen Procter & Gamble, Unilever, Kraft Mondelez. Kauft den Kram von diesen Firmen nicht. Das sind genau die, die Mehrweg und Kreislauf verhindern. Die investieren Millionen, damit sie ihren Einweg-Plastikvermüllungsscheiß weitermachen dürfen. McDonald's klagt gegen Städte, die sich versuchen, gegen Wegwerfmüll zu wehren, wie Tübingen. Also solche einfach Läden sabotieren und boykottieren. Ich glaube, unser Geldbeutel ist immer noch mit die schärfste Waffe, die wir haben. Das Zweite ist, unser Kreuzchen an die richtige Stelle machen. Ich kann nicht fassen, wie die letzte Bundestagswahl ausgegangen ist. Wie kann es sein, dass mittlerweile über ein Viertel der Deutschen glaubt, die AfD hätte Antworten auf irgendetwas? Oder die CDU/CSU hätten Antworten auf irgendetwas. Ich meine, wir wissen, wie lange hat man CDU-Regierung? Ich weiß nicht. Jahrzehnte? Haben die irgendwas
16
geregelt?
Jahre,
Ich
20
weiß es
Jahre.
nicht. Ich weiß, die Bahn ist im Eimer, die Öffis sind im Eimer, es funktioniert ja gar nichts mehr. Es ist ja wirklich alles marode und das haben wir ja diesen Regierungen zu verdanken. Ich glaube, also ich verstehe nicht ganz, warum das Grün-Bashing so wahnsinnig erfolgreich war. Also Habecks Heizhammer hat ja gereicht, um die Grünen zu zerlegen. Es hat ja gereicht, dass er mal Kinderbücher geschrieben hat, um diesen Mann zu diskreditieren. Ich frage mich immer, was ist bitte falsch daran, Kinderbücher zu schreiben? Ich meine, das sind das Wichtigste, was man tun kann. Also dieses Grünen-Bashing seitens Springer, seitens CSU, CDU, Söder, Merz, wie sie alle heißen, finde ich absolut unerträglich, weil es geht nicht mehr um Inhalt, es geht nur noch um Bashing. Und auch nicht, was ideologisch daran sein soll, wenn man sagt, wir wollen Natur schützen. Was ist daran bitte ideologisch? Wenn wir unsere Kinder und Kindeskinder irgendwie ein Nest hinterlassen wollen, was noch bewohnbar ist, was ist daran bitte links-grün versiffte Ideologie? Was ist das für ein Schwachsinn? Also ich bin völlig sprachlos über die Dummheit, die Kurzsichtigkeit und die Korruption der derzeitigen Politik.
Ja, und da kann jeder von uns seinen Schritt für tun. Und das sind kleine Schritte, die jeder machen kann, die aber in der Masse einfach so unglaublich viel bewegen. Und das unterschätzen ganz, ganz viele. Von daher bin ich dir sehr, sehr dankbar für deine Arbeit und das, was du tust und auch deinen Mut, den du aufbringst. Gibt es ein Buch, was du den Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen würdest? So im Bereich Meeresschutz oder Meere oder einfach die Liebe zum Meer, irgendetwas, was dich inspiriert hat?
Also ich bin ja, habe ich ja gerade schon gesagt, bekennender Fan von Kinderbüchern. Ich meine, ein gutes Kinderbuch ist ja für Kinder ein Spaß als auch für Erwachsene. Und es gibt ein Buch, das habe ich in meiner Kindheit schon geliebt, das lese ich aber immer noch gerne, das heißt Zwimmi. Das wäre für im Kinderbuchbereich meine Empfehlung. Und ansonsten bin ich, wie man weiß, ein ganz großer Fan von Bruce Springsteen und auch von Barack Obama. Und die beiden Jungs haben gemeinsam ein Buch gemacht. Das nennt sich Renegades. Wärmste Empfehlung. Also wer ein bisschen was anfangen kann mit US-demokratischer Politik und der politischen Gesinnung und der Musik und den Texten eines Bruce Springsteen, wäre das eine wärmste Empfehlung für den Nachttisch, weil das kann man so scheibchenweise weglesen.
Wow. Sehr cool. Dankeschön. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörern noch mitgeben möchtest?
Der Dalai Lama hat mal gesagt, den durfte ich mehrfach interviewen für Dokus, die zum Thema tibetische Flüchtlinge gemacht haben. Er hat gesagt, we should be a little gentler with the planet. Also ich glaube, wenn wir einfach uns jeden Morgen kurz sagen, wie wir mit diesem Planeten, unserer Natur einfach ein bisschen sanfter umgehen könnten, wäre schon sehr viel gewonnen. Konsumieren, weniger wegschmeißen. Ich meine, der Grund, warum wir die Welt ruinieren, hat ja zwei ganz banale Gründe. Das eine ist Profit, das andere ist Komfort. Ich finde es auch schöner, im Auto zu fahren bei Regen im November als Fahrrad zu fahren. Ich finde es auch praktischer zu fliegen, als ewig in der Bahn herumzusitzen. Also, trotzdem ist das größte Problem ist A, die Profitgier und B, unsere Sucht nach Komfort. Und die Frage ist, ob Komfort auf Dauer komfortabel bleibt. Ich glaube, die Menschen, Arne Erft leben oder gelebt haben vor 4 Jahren, die haben eine neue Definition von Komfort. Ich glaube, die Australier, die wahlweise Mudslides, Thunderstorms, Regen, Fluten oder auch trocken, katastrophale Dürren und Feuersbrünste überleben, für die ist Komfort einfach keine Umweltkatastrophe an der Backe zu haben. Mein Haus in Kalifornien ist im Januar abgefackelt. Das habe ich zwar einer Freundin zur Verfügung gestellt, die wirklich alles von hat. Trotzdem ist, wenn 36.000 Familien ihr Zuhause verlieren, dann ist der Komfort, in dem wir leben, mit dicken Autos und immer schön essen, wann, wie wir wollen, alles wegschmeißen. Komfort müssen wir völlig neu definieren. Das gleiche gilt für das Wort Verzicht. Verzicht muss als Gewinn wahrgenommen werden. Und wenn wir das nicht lernen, ist, glaube ich, tatsächlich, wird das 21. Jahrhundert oder was ist das nächste Jahrhundert? Das 22. richtig? Also in 75 Jahren, glaube ich, wird es spannend, wenn wir so weitermachen wie bisher. Weil dann ist es nur zum Teil bewohnbar. Und dann sollte man vorgesorgt haben. Wahlweise sich eine Arche Noah besorgen, wie die Holländer, die jetzt schon ganze Stadtteile in Amsterdam auf Pontons bauen, weil die genau wissen, was kommt. Die Dänen sind auch ähnlich weitsichtig, die Norweger. Ich bin gespannt. Also ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben muss das nächste Jahr. Jetzt sagen wir mal so.
Ja, für mich hat sich auch so diese Dimension, als ich da angefangen habe, mich mit so diesem Thema Plastikvermüllung und so zu beschäftigen, hieß es ja immer so, 2050 sind mehr Fische im, mehr Plastik im Meer als Fische. Das war lange
Ja.
Zeit irgendwie so eine abstrakte Zahl. Mittlerweile, wenn ich überlege, sind meine Kinder, in dem Zeitpunkt sind die so ungefähr 30. Also das ist gar nicht so weit entfernt. Und das finde ich ist so wichtig, da jetzt was zu tun, dass es eben nicht der Fall wird. Weil ich möchte auch, dass die beiden irgendwann ja das Meer genauso wahrnehmen können, wie ich das heute oder in der Vergangenheit konnte.
Wir müssen unser Konsumverhalten also radikal verändern. Weil solange Coca-Cola damit durchkommt und Pepsi und Nestlé und wie sie alle heißen und Procter und Unilever, wird sich absolut nichts verändern. Das sind renditegetriebene Aktienkonzerne, die alle 3 Monate für ihre Aktionäre treten müssen und sagen, so, die Rendite ist so und so viel gestiegen. Und die werden nichts tun, was denen das Renditewachstum auch in irgendeiner Form einbremst. Das
Und
ist das.
deswegen finde ich, hat der Verbraucher ja so eine Macht. Ich fand das so toll, was Jane Goodall mal gesagt hat, dass eben, die hat ja auch durch Bildung Kindern die Liebe zur Natur beigebracht. Und sie sagte, wenn die groß werden mit dieser Liebe zur Natur, werden die, wenn die später in großen, wichtigen Positionen sitzen, sich niemals gegen die Natur stellen. Sie werden immer im Sinne der Natur agieren. Und wenn wir das schaffen, eine neue Generation quasi zu kreieren, ja, kreieren klingt so blöd, aber denen diese Liebe zur Natur, die Liebe zum Meer mitzugeben, dass die, wenn die groß werden, die immer noch im Herzen haben, dann werden die halt auch nicht zu diesen Konsumenten, die sich alles einfach reinpfeifen, sondern die werden viel bedachter und viel bewusster sich für unsere Umwelt entscheiden.
Solange wir auf einen To-Go-Becher nicht mindestens 1 Euro Pfand draufklatschen, wird der To-Go-Becher nicht verschwinden. Kleines Beispiel: Ich segel einmal im Jahr eine große Meeresschutzregatta in Griechenland, gesponsert von einem französischen Autohersteller. Fantastisches Event, ganz tolle Bausteine. Wir drehen Fischfarmen, wie sie das Meer versauen. Wir drehen diese Auffangstation Archelon in Athen, wo sie halb totgeschlagene Schildkröten hochpäppeln. Und etwa 20% der Belegschaft, 60, 70 Teilnehmer, kommt dann doch regelmäßig mit einem To-Go-Becher Kaffee an Bord. Macht aber bei jedem Beachcleanup begeistert mit, weil es in den Köpfen nicht ankommt. Würde das Ding kosten, würden ja alle sagen: Moment, nee, ich habe einen eigenen Becher dabei. Es muss ein Price Tag kriegen. Jedes Stück, entschuldige, Müll und Scheiße und Plastik muss ein Price Tag bekommen, ein Preisschild. Es ist völlig selbstverständlich, auf dem Weihnachtsmarkt sich seinen Glühwein zu holen, 2 Euro Pfand auf diesen doofen Becher zu geben und dann gib mir den wieder ab. Warum machen wir das nicht mit jedem To-Go-Becher? Deutschland verballert pro Stunde 350.000 To-Go-Becher. Pro Stunde wohlbemerkt. Pfand drauf, Problem gelöst. Das ist politisches Versagen und Lobbyismus der Plastik- und Verpackungsindustrie und der Konsumgüterindustrie. Also ich glaube, wir müssen nur das Bewusstsein ändern und Natur ein bisschen lieb haben, wird nicht mehr reichen, du.
Und da ist ja gut, wenn wir an allen Ecken ansetzen, um unsere Meere, unsere Zukunft, unsere Natur, unsere Tiere zu schützen. Danke für deinen Einsatz, dass du da so unglaublich viel für tust und auch eben dahin guckst, wo andere manchmal nicht so gerne hingucken möchten. Vielleicht auch da den Mund auf, wo viele sich nicht trauen, den Mund aufzumachen, weil auch das finde ich unglaublich wichtig. Danke für dein unglaubliches Engagement. Ich glaube, da können sich so manch andere, auch vielleicht andere Schauspieler, noch eine dicke Scheibe abschneiden. Ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, deine Dokus, deine Foundation. Ihr habt gehört, dass Hannes da noch Unterstützung braucht. Also von daher, auch da könnt ihr euren Beitrag leisten, nämlich Hannes Arbeit zu unterstützen. Ganz, ganz lieben Dank, Hannes. Schön, dass du
Danke
dir
an
Zeit
dich, danke
genommen
für die
hast.
Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Und danke für das, was du so alles treibst. Das ist ja auch beachtlich.
Ja, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Freue mich auch auf die nächste Folge von Stimmen der Meere. Und bis dahin, danke an euch alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!